Jede vierte Krankenkasse hat dieses Jahr unterjährig den Beitrag erhöht.
Mitten im Jahr, ne?
Ja. Also einfach zwischendurch. Schon relativ brutal, ne? Jede vierte Kasse.
Ja, du rechnest ja nicht damit, ne? Normalerweise, wenn, dann erhöhen die ja zum Jahreswechsel. Das ist so das Übliche. Aber dass es jetzt so mitten im Jahr passiert, das ist schon, ja, unheard of, ja? Also das ist schon ziemlich neu.
Und was das für dich heißt und welche Schlüsse du daraus ziehen solltest, das erfährst du in dieser Folge Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Ja, jetzt haben ja schon einige Krankenkassen, also ich glaube, es sind 22 von 95, relativ schlagartig.
Ja, so grob jede vierte, ne? Ja, genau. Und viele von den 95, da kommt man ja gar nicht einfach rein, weil die irgendwie nicht für Öffentlichkeit, sage ich jetzt mal, zur Verfügung stehen. Also von denen, die halt so allgemein verfügbar sind, sind 22 schon eine Menge.
Genau, also es ist eine Menge. Und es ist ja auch jetzt relativ schlagartig, wenn das so unterjährig passiert. Man rechnet ja nicht damit. Man rechnet so mit Post von der Krankenkasse irgendwann zum Jahreswechsel. Und jetzt fragt man sich natürlich, wie weit ist es da hochgegangen? Naja, zum Beispiel die KKH ist im August von 1,98% Zusatzbeitrag auf 3,28% hochgegangen. Also schon massiv.
Das ist schon heftig,
um 50, ja, über 50% noch.
Muss man vielleicht kurz erklären, ne? Also du hast ja grundsätzlich den allgemeinen Beitragssatz bei der gesetzlichen Krankenversicherung. Für Normalsterbliche liegt er bei 14,6%. Und dann kommen eben diese Zusatzbeiträge, die, von denen du gerade geredet hast, obendrauf. Und jetzt waren es, glaube ich, was, 1,98 da bei der KK, also sagen wir mal grob 2%, sodass du insgesamt 14,6 plus 2%, 16,6% Beitrag zahlst. Natürlich hälftig Arbeitgeber, Arbeitnehmer, 50-50 aufgeteilt. Und wenn jetzt da nochmal, was waren es, 1%,
1,2%.
Dann kommen 1,2% nochmal obendrauf, das sind schon ein paar Euro im Monat.
1,3%.
So, ja. 1,3, ja. Ja, okay, gut. So genau geht's nicht.
Aber ist nicht die einzige. Also die BKK Wirtschaft und Finanzen hat im September, also gerade erst sozusagen, von 1,99 auf 2,99% erhöht. Also auch nochmal um einen Prozentpunkt hochgegangen.
Also nochmal, insgesamt an meinem Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung macht es nicht so viel aus. Ich meine, 1% mehr oder weniger ist schon kein Wappenstiel, aber wenn man das jetzt sich kurz mal relativ anschaut, bei denen hat sich ja dann der Zusatzbeitrag um 50% erhöht.
Ja.
Das ist schon mal eine Ansage.
Und vor allem, wenn man jetzt schaut, also 2023 hat nur eine gesetzliche Krankenversicherung unterm Jahr erhöht und 2022 nur drei. Also wir sind echt, das ist ein massiver Anstieg und es betrifft 7,6 Millionen Mitglieder jetzt bei den Krankenkassen,
das die auch erhöht haben. Wirklich nicht wenig, ja. Über 7 Millionen Leute sind davon betroffen.
Und es wirft ja auch Fragen auf. Also so die erste, die immer irgendwie mitschwingt, so ja, ist jetzt die gesetzliche Krankenkasse am Ende? Ich sehe so innerlich schon die ganzen Vertreter für die privaten Versicherungen, ja,
die
ausschwärmen.
Sind staatlich an. Ganz klar. Also ich glaube, man muss da ein bisschen unterscheiden. Zunächst mal, was ist eigentlich denn passiert? Ne? Im Grunde genommen kann man sagen, da sind halt einfach Kostensteigerungen da gewesen. Krankenhausbehandlungen, Medikamente und so weiter. Da haben sich die Kassen ein Stück weit verkalkuliert, verschätzt und so weiter. Und ja, ist halt einfach teurer, unser Gesundheitssystem mal wieder teurer gewesen oder geworden, als man es erwartet hat. Parallel aber hatten die Krankenkassen keine Reserven mehr. Denn dass die sich, was die Kostenschätzung angeht und wie viel Beitrag sie verlangen müssen, das ist jetzt nicht neu, dass die sich da mal verschätzen.
Ja.
Bloß waren die halt auch lange Jahre tatsächlich, Gott sei Dank, auch gut Konjunktur und so weiter, auf vollen Reserven gesessen, Gesundheitsfonds und so weiter, ja. Aber die Reserven sind praktisch weg, kann man mal so sagen, ne? Das hat einfach die letzten Jahre schwächelnde Konjunktur, sicherlich auch noch Langzeitfolgen von Corona, alles dazu beigetragen, dass sie praktisch keine Reserven haben. Und dann, jetzt ist der Witz, was die da machen, das ist jetzt nicht irgendwie schäbig oder wie soll ich sagen, so irgendwie so ein Schlupfloch im Hintergrund, das müssen die machen. Die sind da verpflichtet, wenn die sehen, hey, wir kommen nicht hin, ja, dann müssen die so schnell wie möglich tatsächlich auch den Beitrag, den Zusatzbeitrag anpassen. Naja, weil sie natürlich Verantwortung tragen für ihre gesamten Versicherten. Also die können leider zum Teil einfach nicht anders.
Und es muss ja auch bezahlt werden. Also auch die Ärztinnen, Ärzte, das ganze Personal in den Krankenhäusern und so weiter, auch die Leute, die zum Beispiel Orthopädie-Schuhmacher, die so Einlagen produzieren, das sind ja alles Leute, die bezahlt werden müssen. Also da muss ja Geld in Umlauf kommen.
Und ich meine, du hast die Frage aufgeworfen, wie ist das System am Ende oder sowas in der Richtung? Das ist natürlich jetzt schon ein großes Wort. Also nein, das würde ich jetzt nicht sagen, dass das System am Ende ist. Aber ich glaube, man kann schon sagen, zum Beispiel, wenn man jetzt mal so die Zweige der Sozialversicherung sich anschaut, ja, im Vergleich zu einer gesetzlichen Rentenversicherung, die ja aufgrund Überalterung und so weiter, demografischen Wandel schon ihre Herausforderungen hat, ich behaupte, dass die gesetzliche Rentenversicherung dann noch vergleichsweise gut aufgestellt ist. Ja, es wird nicht mehr so viel Rente später geben, aber schon noch immer ganz schön ordentlich. Und das, vor allen Dingen das ist erwartbar, das ist absehbar. In der gesetzlichen Krankenversicherung sind die Lücken halt schon nochmal deutlich dramatischer, so wie übrigens in der Pflegeversicherung. Auch das sind so Systeme, die sind aus meiner Sicht nicht optimal für die ganze Überalterung und so weiter aufgestellt. Und auch an das muss man ja immer wieder sich vor Augen haben, dass wir halt in Deutschland auf einem ziemlich hohen Niveau leben. Ja, also dafür, dass wir gesetzlichen Krankenversicherungsbeitrag zahlen, ist unsere Erwartung, was wir dann letztendlich kostenlos oder ohne zusätzlichen Beitrag sozusagen an medizinische Leistung bekommen, im Vergleich, glaube ich, auch mit vielen anderen Ländern schon ziemlich hoch. Und daran sieht man halt, dass Gesundheit halt in Deutschland einen unwahrscheinlich hohen Stellenwert hat.
Bleibt natürlich jetzt die Frage, wenn jetzt der Brief kommt, dass der Zusatzbeitrag so hoch geht, was kann man tun? Also wir haben natürlich einen Rechner, falls deine GKV erhöht hat, den verlinken wir dir in den Shownotes, der zeigt dir, wie viel du bei einem Wechsel mit deinem Gehalt sparen kannst. Also du gibst einfach deine Krankenkasse und dein Gehalt ein, dann spuckt dir das aus und man kann dann natürlich zu einer günstigeren Kasse wechseln. Aber ich würde sagen, der wichtigere Faktor ist ja, man kann vor allem zu einer günstigeren Kasse wechseln, bei der das Angebot auch gut zu einem passt. Also die sind ja auch nicht alle gleich. Jedem ist irgendwie was anderes wichtig und da kann man natürlich auch über Bonusprogramme und sowas noch reden und halt einfach auch zusätzliche Dinge rausholen, die zu einem passen. Man muss ja nicht die billigste Option nehmen, aber man kann einfach tatsächlich Geld sparen, wenn man einfach diesen Schritt geht.
Und da ist schon einiges drin, ne? Es kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie du gerade gesagt hast, was mir eben wichtig ist. Manche sagen, meine Krankenkasse, das ist halt eine Karte in meinem Geldbeutel drin und ansonsten brauche ich die überhaupt nicht und ich nehme auch keinerlei Zusatzleistungen oder irgendwas in Anspruch. Dann kann man natürlich sagen, ja, ich gehe möglichst zu einer Kasse mit einem günstigeren Beitrag und wie wir gerade gesehen haben, ne, es gibt halt Kassen, ja, die liegen bei deutlich über 2% Zusatzbeitrag, 3% hattest du vorher über 3% hast du vorher die KKH genannt und es gibt halt auch Kassen, die so im Bereich von 1% liegen, ne, und so 2% vom Brutto oder Rebe halt dann schnell, kommt halt aufs Einkommen an, aber irgendwie 20 Euro im Monat sind schon drin. So Größenordnung. Hängt natürlich von der eigenen Situation ab. Aber wie du richtig gesagt hast, dann ist Unterschied ist natürlich, ja, okay, du nimmst deine Krankenkasse nicht so viel in Anspruch, aber lässt du nicht eine professionelle Zahnreinigung zum Beispiel machen? Ja, natürlich. Und es gibt halt Kassen, die zahlen da was dazu oder zahlen die sogar auch komplett, wenn ich zu einem bestimmten Zahnarzt gehe. Da denke ich an die HKK, eine unserer Hauptempfehlungen. Naja, das sind halt dann gleich mal 80, 90, 100 Euro, die ich mir bei sowas dann sparen kann. Und so geht das halt weiter. Okay, du brauchst deine Krankenkasse eigentlich nicht, aber fährst du irgendwie ins Ausland, brauchst du bestimmte Reiseimpfungen, zahlt das deine Kasse oder zahlst du dann mal für so eine Impfung? Kommt ja ganz drauf an, ganz unterschiedlich. Und so weiter. Osteopathie, Gesundheitskurse,
Vorsorgeuntersuchungen
nochmal zusätzlich. Also gibt es einiges, was man davon jetzt für wichtig empfindet, was übrigens davon auch sinnvoll ist. Das hören wir auch ab und zu mal, dass man sagt, so nicht jede Vorsorgeuntersuchung, die jetzt von den Kassen beworben wird, ist auch wirklich sinnvoll. Aber das würde ich behaupten, vor allen Dingen, da wir da keine medizinische Einschätzung in dem Sinne wirklich dazu geben wollen. Das ist halt persönliche Geschmack oder persönlich Vorlieben ein Stück weit und was man auch für seine Gesundheit als wichtig erachtet. Aber sich klar zu machen, viele Leute geben halt jenseits dessen, was sie für die gesetzliche Krankenversicherung bezahlen, schon nochmal zusätzlich was aus. Und da kann man gucken, ob da nicht sogar durchaus niedriger, dreistelliger Betrag, mehrere hundert Euro im Jahr nochmal an Ersparnissen drin sind.
Ich habe tatsächlich ein paar Zahlen mitgebracht. Ja, also wenn du jetzt, liebe Nutzerin, lieber Nutzer, wechseln willst, ist natürlich immer so, je mehr du verdienst, desto mehr macht's aus. Andererseits, je weniger man verdient, desto wertvoller ist ja jeder einzelne Euro, den man da auch einspart. Also so oder so ist der Wechsel sinnvoll. Und jetzt sagen wir, du bist bei der aktuell teuersten Zusatzbeitrag 3,28%.
Und das ist ja die KKA, die wir vorhin hatten, ja.
Wechselst auf die billigste bundesweit tätige. Wir vergleichen immer nur bundesweit das tätige. Das müsste
Firmus sein, oder? BKK Firmus,
glaube ich. Ich glaube ja. Ja. Es sind auf jeden Fall 0,9%, das weiß ich. Und jetzt sagen wir mal, Angestellter, keine Kinder, kein Mitglied in keiner Kirche, Steuerklasse 1, bekommt 3.000 Euro brutto im Monat.
Also jetzt nicht das üppigste Einkommen, sagen wir mal. Ja.
Und der zahlt durch die Erhöhung 14 Euro im Monat mehr. Aha. Also schon spürbar. Und im Vergleich zu 2023 sind es netto sogar 19 Euro mehr.
Also bei dem Beispiel mit der KKH, weil die sozusagen jetzt zweimal erhöht hat. Die hat einmal am Anfang des Jahres schon erhöht und jetzt unterjährig nochmal. Und das heißt, wenn man den jetzigen neuen Beitrag mit dem von letzten Jahr vergleicht, dann sind es sogar schon 19 Euro. Und das bei, Entschuldigung, in Anführungszeichen nur oder ja, bei 36.000 Euro Jahresbrutto. Ja.
Wenn man jetzt zur günstigsten bundesweiten Option wechselt, spart man im Monat 25,70 Euro. Also wir sind nah an den 20 Euro.
Das wird ja mehr, ne? Also wenn ich jetzt vorstelle, das wäre jemand, der, sagen wir mal, 4.000, 5.000 brutto verdient, dann geht das nochmal rauf.
Sind im Jahr 308 Euro. Also jetzt schon noch nicht wenig. Wenn es jetzt 4.000 Euro brutto sind, sind es schon 392 Euro. Und bei 5.000 Euro brutto 465 Euro. Das
ist noch mehr, als ich geschätzt hätte. Wow, nicht schlecht. Also 5.000 brutto, 465 Euro, das sind dann fast 40 Euro im Monat.
Ja.
Da ist schon pappenstill. Ja. Da kann man schon ganz nett was dafür leisten.
Deswegen ist ja auch das wichtige Ding, also einmal natürlich alle unsere Empfehlungen, findet ihr auch in den Shownotes.
Und ganz wichtig, da haben wir jetzt dieses Thema, dass da ja vielleicht nochmal Ersparnisse sind, dadurch, dass ich Zusatzleistungen bekomme, dass ich eine professionelle Zahnreinigung gezahlt habe, dass ich mit meiner Reiseimpfung nicht so viel zahle, dass ich irgendwie eine Osteopathie auch mal bezahlt kriege. Das ist da ja noch nicht eingerechnet. Das ist jetzt die reine Beitragsersparnis. Und wir haben ja auch wenn du jetzt, hast du jetzt hier mit der günstigsten bundesweiten Krankenkasse gerechnet. Wir haben ja auch günstige Empfehlungen, wie eine KKK, eine HKK, Vorsicht, nicht KKH, sondern HKK, wie eine HKK oder eine Audi BKK oder eine Techniker, eine TK. Im Angebot hätte ich jetzt beinahe gesagt, empfehlen wir, die einfach auch die gute Leistungen bieten und günstige Zusatzbeiträge.
Und alle unsere Empfehlungen haben unter dem Jahr nicht erhöht bisher.
Wollen wir hoffen, dass es so bleibt zum 1.1. Ne?
Und jetzt ist ja immer die Frage, Krankenkasse wechseln. Das ist ja das Ding. Die Leute, also man nimmt ja oft wirklich an, du wirst so gefühlt mit deiner Krankenkasse geboren und damit geht's dann auch bis zum Schluss durch, bis ins in die Urne geht sozusagen. Aber die Krankenkasse zu wechseln ist ja noch einfacher als den Stromanbieter zu wechseln. Und der Stromanbieterwechsel ist ja so, das ist ja eigentlich mit der einfachste, den man macht.
Ich hätte gesagt sogar, also noch einfacher, ja. Ich hätte gesagt, es ist irgendwie vergleichbar und ein Stromanbieterwechsel ist wirklich schnell gemacht und so ist es bei der Krankenkasse auch. Und das ist, glaube ich, der tiefere Punkt jetzt auch dieser Folge und da wende ich mich auch gleich direkt an dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ja. Bitte schau dir das an und wenn du da was rausholen kannst, dann wechsel die Krankenkasse. Weil mir ist es echt ein Anliegen, dass wir da in Deutschland ein bisschen Bewegung reinkriegen. Wie du gerade gesagt hast, viel zu wenige Leute wechseln ihre Krankenkasse. Die kommen da gar nicht auf die Idee. Weil sie interessanterweise, in vielen Fällen auch über die Eltern, so ein Vertrauensverhältnis zu ihrer Krankenkasse entwickelt haben. Und ich sage ja gar nicht, dass die Kassen, bei der du jetzt bist, schlecht ist. Das muss ja gar nicht sein. Aber es gibt halt auch viele andere gute Kassen zu, vielleicht mit besseren Leistungen. Und warum mir das so ein Anliegen ist, dass wir da so ein bisschen als Deutsche unsere Trägheit ablegen, ist, dass ich glaube, dass wir damit ein Stück weit mehr Konkurrenz auch und Wettbewerb unter den Kassen schaffen können. Jetzt kann man sich sagen, 95 gesetzliche Krankenkassen, muss das alles sein. Das ist nochmal ein anderes Beispiel. Und es sind auch viel weniger als noch vor Jahrzehnten. Da waren es nämlich noch hunderte von Krankenkassen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber letztendlich glaube ich schon, dass es da, ja, zu viel Behäbigkeit darin ist und dass da ein etwas mehr Wettbewerb uns letztendlich allen auch gut tun würde.
Ja, und wenn jetzt deine Kasse erhöht hat, ist natürlich die Frage, wie kannst du da jetzt wechseln? Wichtig, halt Fristen ein. Also in dem Fall gibt es tatsächlich Fristen, aber Beitragserhöhung heißt immer, du hast ein Sonderkündigungsrecht, wie üblich. Die Kündigung muss aber dann spätestens in dem Monat, in dem der höhere Beitrag erstmals berechnet wurde, bei der Kasse eingehen. Also wenn du das erste Mal den höheren Beitrag zahlst, muss deine Kündigung bei der Kasse eingehen im gleichen Monat.
Genau. Also du erfährst im September, dass deine Kasse erhöht zum 1.10., ja, dann musst du im Lauf des Oktobers kündigen und wahrscheinlich hättest du jetzt gleich gesagt, dann hast du 2 Monate Kündigungsfrist. In meinem Beispiel jetzt also im Oktober gekündigt, dann wäre November, Dezember wäre Kündigungsfrist, dann könnte man zum 1.1., zum Januar wäre man in der neuen Kasse.
Und wenn du aber jetzt schon länger als 12 Monate bei deiner Kasse bist, dann kannst du ja sowieso mit der Frist von 2 Monaten zum Monatsende wechseln.
Die ändert sich also nicht, die Kündigungsfrist ist immer da von 2 Monaten.
Genau. Und da ist ja das Schöne, du kannst einfach wechseln und die neue Kasse kündigt ja für dich bei der alten.
Das finde ich persönlich das Beste, was es in den letzten Jahren sich da geändert hat, dass ich nämlich nicht kündigen muss. Ich melde mich einfach in aller Regel online bei der neuen Kasse an, gebe meinen Arbeitgeber an und so weiter und der Rest passiert völlig automatisch. Ja, also es ist wirklich wie du schon gesagt hast, ist so simpel praktisch, als ob ich einen Stromanbieter wechsle.
Und dann kommen wir jetzt natürlich zu Option 2, die man hat. Wir hatten jetzt Option 1, günstigere gesetzliche.
Lass mich kurz noch einen Satz sagen, fällt mir gerade ein. Jetzt kann man natürlich die Situation, dass da diese 22 Kassen jetzt unterjährig erhöht haben. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, da kommt ja zum Jahreswechsel, 1. Januar in aller Regel, wahrscheinlich nochmal so eine Beitragserhöhungs- oder sagen wir mal Beitragsänderungswelle, ist richtig. Das Risiko ist null. Wenn ich jetzt wechsle, ja, dann bin ich vielleicht bei einer neuen Kasse und im ungünstigsten Fall, ich meine, wir versuchen natürlich bei Finanzen, wenn es irgendwie geht, Kassen rauszusuchen, die eben, wie du richtig gesagt hast, den Beitrag nicht erhöhen. Aber wir sind da auch nicht, wir sind auch nicht die Götter, wir können es nicht vorhersehen, wir können nicht genau in deren Entscheidungsstrukturen reinschauen. Im schlimmsten Fall wechselst du zu einer Finanzhilfeempfehlung, die zum 1.1. dann den Beitrag erhöht. Ja. Aber das Risiko ist gleich null. Warum? Du kannst wieder wechseln. Ja, also wie du gerade gesagt hast, E-Mail, du bist dann nicht an die Kasse gebunden, obwohl du erst vielleicht 1 oder 2 Monate da bist oder irgend sowas in der Richtung, sondern du kannst dann auch wieder nach einer Beitragserhöhung wieder wechseln. Und jetzt sagst du, oh, dieser ganze Stress und so weiter. Ja, aber es ist keiner, weil es ist so ein simpler Wechsel, dann wechselst du halt nochmal. Ja, also wie gesagt, da wäre uns etwas mehr Flexibilität gut. Und mal wieder die älteste Message an der Stelle. Die meisten Leistungen, weit über 90% der Leistungen sind ja bei allen Kassen gleich. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diesen Wettbewerb dieser Zusatzleistungen, dieser Unterschiede in den Zusatzbeiträgen und so weiter, dass wir den fördern. Da bin ich überzeugt davon.
Jetzt kommt natürlich Option 2. Anstatt in die günstigere gesetzliche zu wechseln. Man könnte natürlich in die private Krankenversicherung wechseln.
Wenn man genug verdient.
Genug verdient. Sehr die Frage, ist das jetzt attraktiv? Ist die gesetzliche am Ende? Ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, weil einerseits, klar, ein Argument ist natürlich, die private ist ja kein Solidarmodell. Also in der gesetzlichen zahlen ja quasi alle ein und die Gesunden zahlen für die Kranken sozusagen. Aber weil die private, ich zahle ja meinen eigenen Beitrag in meinen Vertrag, ist ja kein Solidarmodell. Also ist natürlich das demografische Problem, dass halt die Leute auch immer älter werden und höhere Gesundheitskosten verursachen, ist da ja schwächer.
Ja, also grundsätzlich würde ich dir zustimmen, aber es hängt extrem davon ab, in welchem Tarif du steckst. Denn letztendlich bildest du in dem Tarif, in dem du in der privaten Krankenversicherung bist, schon wieder eine Solidargemeinschaft. Das spielt schon eine Rolle. Natürlich werden in der privaten auch sowas wie Altersrückstellungen gebildet. Das heißt, wenn du in jungen Jahren dahin wechselst, dann wird ein Teil dafür das Alter angelegt. Aber letztendlich kommt keines von beiden Systemen, sowohl die gesetzliche als auch die private, um den Umstand rum, dass A, wir immer älter werden, der Anteil der Älteren, damit derjenigen, die mehr Leistungen aus der Krankenversicherung brauchen, höher wird und dass wir einfach einen technischen Fortschritt oder überhaupt allgemeinen Fortschritt im gesamten Gesundheitsbereich, insbesondere in Medizin, haben und das einfach immer teurer wird. Ja, das muss man einfach klar sagen. Weil unsere Ansprüche an das, wie wir versorgt werden, was wir heilen können und so weiter, werden auch immer höher. So, und deswegen sagen wir bei Finanzen, es geht gar nicht so darum, jetzt, wir können nicht vorhersehen, welches System langfristig besser läuft. Ich kann nur einen Aspekt da anbringen, der für mich auch ziemlich wichtig ist persönlich. Ich bin gesetzlich versichert, dass die gesetzliche erheblich mehr Wähler hat. Das spielt in der Demokratie halt nun mal einfach eine Rolle. Und wenn später die Kassen knapp sind und so weiter, dann wird man sich schwer tun, gegen die große Masse der gesetzlich Versicherten zu stimmen. Ja, und da ist ja auch die Zukunft der privaten Krankenversicherung ist offen, so würde ich es mal sagen. Wichtig ist nur, ja, also wenn man es auch längerfristig anschaut, sind beide Systeme, steigen die Beiträge, sowohl in der gesetzlichen als auch in der privaten. Der entscheidende Unterschied ist nur, wie du richtig gesagt hast, aufgrund des Solidarprinzips in der gesetzlichen richtet sich dort der Beitrag im Wesentlichen nach meinem Einkommen. Und wenn ich im Alter, und das ist der entscheidende Punkt, wenn ich im Alter weniger verdiene, weil meine Rente nicht so hoch ausfällt, weil ich nicht so viel Altersvorsorge habe und so weiter, dann zahle ich auch weniger Beitrag. Oder im schlimmsten Fall, wenn es mir wirklich schlecht geht, fast nichts oder gar nichts, deutlich zu sagen. In der privaten richtet sich der Beitrag nicht nach dem Einkommen. Das heißt, auch wenn ich dann später ein niedrigeres Einkommen habe in der Rente, muss ich immer noch einen entsprechenden Beitrag zahlen, der bis dahin sicherlich gestiegen ist, der etwas abgemildert wird durch die ganzen Altersrückstellungen und Altersvorsorgen, die da sozusagen da drin stecken. Aber er ist halt im Wesentlichen immer noch da, wo ich vorher war. Warum? Weil das System der privaten Krankenversicherung ein System ist für gut verdienende Menschen, Beamte. Und man geht sozusagen vom System davon aus, die haben dann im Alter auch kein Problem. Das entspricht aber nicht der Realität. Es gibt durchaus viele Privatversicherte, und das ist auch wieder ein nicht geringer Teil unserer Finanztipp-Nutzerinnen und Nutzer, die haben im Alter ein wesentliches Problem. einen PKV-Betrag von, ich sage jetzt einfach vorsichtig mal, mehreren 100 Euro zu bezahlen. Wofür dann, ach was, ein ganz großer Teil, typischerweise nicht selten die Hälfte, mindestens mal ihrer gesetzlichen Rente draufgeht. Nur für die Krankenversicherung.
Deswegen eben unsere Regel, man muss es sich langfristig sicher leisten können. Ja.
Und das heißt natürlich, dass ich wirklich richtig gut verdiene, tendenziell sogar reich bin, muss man mal echt so sagen. Für diese Leute und für Beamte ist ein Sonderfall, ist die PKV das Richtige. Und das gilt übrigens sowohl für Angestellte als auch für Selbstständige. Bei weitem nicht jeder Selbstständige sollte in die private Krankenversicherung. Nur dann, wenn man absehen kann, das Geschäft läuft und es läuft auch voraussichtlich nachhaltig wirklich gut. Und ich muss mir keine Sorgen machen, diesen PKV-Beitrag im Alter, der bis dahin deutlich gestiegen sein wird, bezahlen zu können. Aber so ein junger Selbstständiger, ja, so irgendwie so Startup oder selber eine Geschäftsidee irgendwie oder eine Firma übernommen und das alles so auf unsicheren Beinen, da frühzeitig die Entscheidung zu treffen, diese wie große Finanzentscheidung im Leben zu treffen, ich gehe in die private Krankenversicherung, vorsichtig.
Und generell gilt natürlich, wenn du dich jetzt fragst, boah, wenn jetzt im Januar die wieder erhöhen, woher weiß ich es denn und woher weiß ich, was ich dann machen kann? Du kannst natürlich auf jeden Fall unser Newsletter abonnieren oder dir unsere App runterladen. Da informieren wir dich auf jeden Fall dann auch direkt, wenn es soweit ist und welche Optionen du hast. Dann bist du direkt im Bilde. Dann
und vielleicht noch ein Link, den wir noch in die Shownotes passen. Wenn du zu denjenigen gehörst, die schon in einer privaten Krankenversicherung sind und jetzt sich denken so, oh, das wird aber eng mit dem Beitrag und ich habe da Schwierigkeiten. Ja, wir verlinken den Ratgeber, was kannst du machen, wenn deine PKV zu teuer ist. Da gibt es diverse Optionen. Einfach sind die alle nicht, das muss man auch schon mal sagen.
Dann haben wir es auch schon wieder fast geschafft und kommen noch zu den Fragen von unseren Nutzerinnen und Nutzern. Und die erste kommt von Skippy0204. Hey Saidi, eure Tipps zur Altersvorsorge richten sich ja meistens an Angestellte. Aber es gibt ja auch einen nicht unerheblichen Teil an Selbstständigen. Gibt es ein spezielles Modell, das ihr denen für die Altersvorsorge ratet? Zum Beispiel auch in die gesetzliche Rente einzahlen und parallel ETFs besparen, alles in ETFs, vielleicht in weiteren Bausteinen, zum Beispiel Immobilie. Was empfehlen wir Selbstständigen?
Nein, wir haben keine spezielle Empfehlung für Selbstständige, weil grundsätzlich die Empfehlungen genauso für Selbstständige gelten wie für Angestellte, bloß dazu sich Selbstständige erheblich mehr für die Altersvorsorge tun müssen. Das heißt, auch im Selbstständigen würden wir ein ausgeglichenes System von, ja, sicherlich zu einem nicht geringen Anteil von Aktien-ETFs raten, ja, wo auch wahrscheinlich dann erheblich mehr Geld drin sein wird, drin sein sollte, als bei Angestellten. Insofern muss auch ein Selbstständiger wirklich mit den Schwankungen des Marktes dann leben können. Aber es macht halt einen Unterschied, wie viele 10.000 oder 100.000 Euro da mein Ding mal zwischenzeitlich in die Tiefe rauscht, mein Depot. Und aber ne, trotzdem auch eine sicheren Geldanlage, Tagesgeld, Festgeld. Ob man die gesetzliche Rente einzahlen sollte, ist eine schwierige Frage, die man nicht pauschal beantworten kann. Ja, es hängt vor allen Dingen davon ab, wie alt man ist. Spät hinten raus sozusagen kann das schon mal Sinn machen. Vor allen Dingen dann, wenn ich früher schon mal, weil ich mal eine Zeit lang angestellt war, Anwartschaften in der gesetzlichen Rente hatte. Das ist eine komplizierte Frage. Und die Frage nach der Immobilie, ja, wie soll ich sagen, die stellt sich für Selbstständige aus meiner Sicht ganz genauso wie für Angestellte. Natürlich kann das eine sinnvolle Altersvorsorge sein. Es muss zum Leben passen, es muss das richtige Objekt sein und so weiter. Und dann ist es auch klar, dass da natürlich ein großer Teil drauf aufgebaut sein wird und nicht so viel oder überhaupt nichts in Aktien-ETFs gehen kann. Wichtig ist nur, insbesondere was Selbstständige gilt, weil ich diese Grundabsicherung über die gesetzliche Rente nicht habe, muss ich mir wirklich viel Gedanken machen, wie viel Risiko ich gehe, wie hoch meine Aktienquote vor allen Dingen ist. Die sollte halt vielleicht tatsächlich komischerweise, obwohl ein Selbstständiger ja typischerweise risikoreich ist, nicht ganz so hoch ist sein, damit ich noch einen ordentlichen Sicherheitsbaustein später habe.
Und die zweite Frage kommt von Dianik90. Hey Saidi, kann jeder, der mal ein paar Monate in Teilzeit geht, wieder zurück in die GKV?
Ah, so, passend zu unserem Thema. Also jemand ist in der privaten Krankenversicherung, möchte da eigentlich raus und will zurück in die gesetzliche Krankenversicherung. Und tatsächlich gibt es die Möglichkeit, ich gehe in Teilzeit mit einfach dem Effekt, dass ich weniger verdiene und drücke damit mein Einkommen unter die sogenannte Versicherungspflichtgrenze, die ich jetzt gerade nicht auswendig weiß. Sie steigt jetzt zum Jahreswechsel.
Sie steigt auf, ich glaube, 73.800 Euro.
Ja, das ist ja schon ordentlich, ne? Also was weiß ich verdiene so 75.000, 80.000, ja, gehe ein paar Monate in Teilzeit und senke damit sozusagen mein Monatsbrutto unter diese 73.000 durch 12, ne, also der, wo man dann liegen. Und ja, das geht grundsätzlich. Es geht natürlich nur, wenn ich im Vollzeit angestellt, oder Entschuldigung, wenn das mein Hauptberuf war, wenn ich hauptsächlich Angestellter bin, und wir empfehlen, das für 3 Monate zu machen. Ja, weil dann nach den 3 Monaten bin ich in der gesetzlichen und dann kann ich da auch bleiben, kann danach wieder auf Vollzeit gehen, also auch wieder oberhalb der Versicherungspflichtgrenze verdienen und muss dann nicht wieder zurück in die PKV, sondern ich kann dann in der GKV bleiben. Das Ganze funktioniert aber nur bis 55. Jenseits der 55, wenn ich mal 55 bin und in der privaten bin, fast keine Chance mehr. Das ist die magische Grenze, da wird es dann ganz schwierig, das System nochmal zu wechseln.
Und ich muss aber ja trotzdem in dem Jahr, in dem ich diese 3 Teilzeitmonate mache, mit meinem Jahresverdienst natürlich unter.
Genau, also das war jetzt alles von mir gerechnet, dass ich also 12 gleiche Monatsgelder habe. Wenn ich vorher schon, weiß ich nicht, einen riesen Jahresbonus zum Beispiel bekommen habe, dann wird es schwierig. Ja, das muss ich alles einberechnen. Es geht darum, dass ich da drunter komme. Aber normalerweise, wenn mein Monatsbrutto auf 12 gerechnet da drunter ist, dann klappt das.
Super, dann kann ich nur sagen, vielen Dank dir, Saidi. Vielen Dank dir, liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.
Bis dann, macht's gut, tschüss.